ohne ihn zustande gekommen, dass seine Partei bei Neuwahlen wieder die Nase vorn hat, ist noch nicht ausgemacht. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat der parteilose Ministerpräsident Hof am Nachmittag angekündigt. Zuvor hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass es seine Freiheitspartei PVV, die Viererkoalition, verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Dieser sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Das haben russische Behörden auf dem Online-Dienst Telegram bestätigt. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor mitgeteilt, er habe einen Sprengstoffanschlag auf die Straßen- und Eisenbahnbrücke zur Krim verübt. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Diese habe er dann heute Morgen um 4.44 Uhr Ortszeit gezündet. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Der ukrainische Geheimdienst gibt die Sprengkraft der angebrachten Ladungen mit der von 1.100 Kilogramm TNT an. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
In Südkorea hat der Oppositionskandidat Lee Prognosen zufolge die Präsidentschaftswahl gewonnen. Demnach hat sich der Mitte-Links-Kandidat mit 52% gegen seinen konservativen Kontrahenten Kim durchgesetzt. Lee hat im Wahlkampf unter anderem angekündigt, auf das Regime in Nordkorea zuzugehen. Bei der Wahl ging es um die Nachfolge des entmachteten Präsidenten Yoon. Er ist wegen Hochverrats angeklagt, weil er im vergangenen Jahr in einem Haushaltsstreit kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte. Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Falle dreier Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht. Auch Innenminister Dobrindt stellte klar, wir glauben, dass wir im Recht sind, Zurückweisungen auch von Asylsuchenden finden weiterhin statt. Dobrindt sprach von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Er sieht keine Signalwirkung auf die Asylpolitik der Bundesregierung.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Gerade die künstliche Intelligenz biete Angreifern immer mehr Möglichkeiten. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Der Berliner Senat will prüfen, ob beim Städtebauprojekt Urbane Mitte am Gleisdreieckpark auch Wohnungen gebaut werden können. Stadtentwicklungssenator Gäbler kündigte an, darüber mit dem Investor zu reden. Für eine Wohnbebauung könnte es nach seiner Ansicht zu laut sein. Bisher sind aber auf dem Gelände in 7 Hochhäusern vor allem Büro- und Gewerbeflächen geplant. Der schwarz-rote Senat will das Bauprojekt vorantreiben und entzieht dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg deshalb komplett die Zuständigkeit. Der Bezirk hatte die bisherigen Pläne in Frage gestellt. Unter anderem hieß es, Berlin brauche keine weiteren Büroflächen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend viel Sonne. Die aktuellen Temperaturen Berlin-Dahlem 23 Grad, am Müggelsee 25, Althüttendorf 18 Grad und Fürstenwalde-Spree 26. In der Nacht gering bewölkt, die Werte sinken auf 16 bis 11 Grad. Morgen zunächst freundlich, später einige kräftige Schauer und Gewitter, teils unwetterartig mit Starkregen, Hagel und Sturmböen bei maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Regierungskrise in den Niederlanden. Die Freiheitspartei des Rechtspopulisten Geert Wilders hat die bisherige Koalition verlassen. Damit ist die Regierung nach nicht einmal einem Jahr gescheitert. Sie kam auch nur zustande, nachdem Geert Wilders auf ein Regierungsamt verzichtete. Jetzt hat der Rechtspopulist die Koalition platzen lassen und das mit dem Streit um die Asylpolitik begründet. Seit einer Stunde ist auch klar, es wird Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Skov in den Haag angekündigt. Noch vor dieser Entscheidung habe ich mit unserem Korrespondenten Andreas Meyer-Feist gesprochen und er hat erst einmal erklärt im Gespräch, was es denn mit dem Streit um die Asylpolitik auf sich hat.
Ja, Geert Wilders hat selbst heute darauf eine klare Antwort gegeben.
Wir haben einen Plan vorgestellt, um die Grenzen zu schließen.
Wir haben einen Plan präsentiert, um die Grenzen für Asylsuchende zu schließen. Ich habe für eine strenge Asylpolitik unterschrieben, nicht für den Untergang der Niederlande. Der ehemalige Koalitionspartner hat gesagt, gut, vielleicht prüfen wir das, aber das ist doch keine Garantie, dass überhaupt was gemacht wird. Deswegen hatte ich keine andere Wahl, als diesem Kabinett die Unterstützung zu entziehen. Bruchstelle war ein 10-Punkte-Plan, den sollten die anderen Koalitionspartner unterschreiben. Zentrale Forderung, unter anderem die Bewachung der Grenzen durch die Armee, Abweisen von Asylbewerbern, Zurückschicken von syrischen Flüchtlingen. Und das ist natürlich etwas, was europarechtlich zumindest hoch umstritten gewesen wäre. Aber es gab schon vorher viel Unmut über Geert Wilders, mehr noch aber die kaum kaschierte Ungeduld von Geert Wilders selbst, dass man ihn nicht selbst Regierungschef werden ließ. Das wollte er eigentlich.
Wie haben denn die anderen Koalitionspartner und der Regierungschef auf den Rückzug von Wilders Partei reagiert?
Ja, erstmal völlig ratlos, denn der Regierungschef Dick Skov, ein ehemaliger Geheimdienstspitzenbeamter, parteilos, der weiß jetzt nicht so recht, wie es weitergeht. Und die anderen Parteien eher wenig überrascht, denn die Drohungen gab es schon vorher. Und man muss ganz klar sagen, Geert Wilders Partei für die Freiheit war zwar die stärkste Kraft in dieser Koalition, aber es gab eben noch drei andere, die Bauernpartei, die Liberalen, zu der auch die Partei von Mark Rutte gehört und dann noch eine wirtschaftsliberale Partei, denkbar unterschiedliche Gruppierungen also, die nicht ganz überrascht waren und jetzt auf Neuwahlen hoffen.
Welche Gründe außer der Asylpolitik gibt es denn noch für das Scheitern der Koalition?
Ja, neben dem Willen von Geert Wilders vielleicht doch selbst noch einmal Regierungschef zu werden. Die anderen hatten ihn das ja nicht werden lassen. Er ist im Parlament wichtig, aber eben nicht im Kabinett. Ist es außenpolitisch nicht gut gelaufen für die Koalition, zuletzt in Bezug auf Israel, dessen Vorgehensweise in Gaza zum Beispiel von Geert Wilders unterstützt wurde, nicht aber von den anderen Parteien.
Neuwahlen sind ja nun wahrscheinlich. Wie ist da jetzt das Kräfteverhältnis zwischen den Parteien momentan? Also wer könnte, kann man das schon sagen, von Neuwahlen profitieren?
Ich glaube schon, dass man das sagen kann, denn profitieren könnte Franz Timmermans. Das ist ein alter Bekannter, ehemals EU-Kommissar. Auch in Deutschland kein unbeschriebenes Blatt, weltoffen, eher liberal orientiert. Er war die zweitstärkste Kraft mit seinem rot-grünen Parteibündnis geworden, aber eben von Geert Wilders überholt bei den letzten Wahlen. Und er hat wohl jetzt Lust, das noch einmal bei Neuwahlen zu versuchen. Und wenn es dann zu einer Koalition mit ihm klappt, würde er neuer Premier werden.
Was bedeutet nun das Platzen der Regierung für die Niederlande?
Ja, ganz klar stehen die Niederlande wohl nicht vor einem weiteren Rechtsruck, wie man das annehmen könnte. Wenn man sich umhört bei allen Parteien, dann glauben die meisten, dass es zu einem Linksruck kommen könnte, nämlich mit Frans Timmermans, dass er wirklich vielleicht sogar zur stärksten Kraft werden könnte, wenn es Neuwahlen gibt. Ein Problem ist die NATO. Es soll den NATO-Gipfel geben in 3 Wochen, zu dem auch Donald Trump erwartet wird. Und das ist natürlich eine sehr heikle Geschichte für die Niederlande. Die Frage ist, ob Dick Skov überhaupt dabei sein kann, wenn hier eine historische Entscheidung über die Erhöhung der Verteidigungsausgaben ansteht. Also eine Reihe von großen Problemen für die Niederlande außenpolitisch und das Land steht erstmal vor Neuwahlen.
Das war Andreas Meyer-Feist, unser Korrespondent im ARD-Studio Brüssel, zuständig auch für die Niederlande. Und inzwischen ist es also entschieden, es wird vorgezogene Neuwahlen in den Niederlanden geben, voraussichtlich im Herbst. Die Asylpolitik ist ja auch in Deutschland eine heikle Angelegenheit. Die Zurückweisung von Asylbewerbern an deutschen Grenzen ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht gestern Nachmittag im Eilverfahren festgestellt. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sieht diesen Beschluss als Einzelfallentscheidung. Er und der Kanzler betonen, man mache trotzdem erst einmal weiter mit den Zurückweisungen. Das sei bedenklich, kommentiert Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein in seinem Zwischenruf.
Was ist eigentlich bei CDU und CSU gerade los? Wie ist es möglich, dass zwei konservative Parteien in der Regierung öffentlich verkünden, eine Gerichtsentscheidung ändere nichts an ihrer Rechtsauffassung? Kein Eingeständnis von Fehlern, nicht mal ein kurzes Innehalten, Nachdenken, Nachsteuern, nichts davon. Und weit und breit offenbar niemand, der aus den eigenen Reihen mal ruft: Schluss mit lustig. Dabei wäre genau das nötig. Was man dieser Tage nämlich beobachten muss, ist ein weiterer Höhepunkt einer unguten Entwicklung. In der Opposition hat sich um Friedrich Merz eine Gruppe gebildet, die wenig Regierungserfahrung hat, dafür aber ganz weit vorne mit dabei ist, wenn es um markige Ansagen geht. Beim Thema Migration hatte die Union versprochen, von Tag 1 an werde man auch Asylsuchende zurückweisen. Rechtliche Zweifel wurden einfach weggewischt, dabei gab es viele Warnungen. Dafür bekommen CDU und CSU jetzt vom Verwaltungsgericht Berlin die Rechnung präsentiert. Statt eingeschnappt, die Schuld bei anderen zu suchen, wäre es jetzt an der Zeit, dass sich die Union nochmal klar macht: Hey, wir führen jetzt tatsächlich die Bundesregierung. Die Oppositionszeit ist vorbei. Und daraus sollten CDU und CSU dann auch entsprechende Schlüsse ziehen. Stichwort Verantwortung. Nötig wäre es auch, dass sich die SPD in der Bundesregierung zur Frage, wie halten wir es mit dem Rechtsstaat, klarer positioniert. Auch wenn das bedeutet, mit dem neuen Koalitionspartner einen Streit zu riskieren.
Das war der Zwischenruf, der Kommentar im RBB 24 Inforadio, heute von Philipp Eckstein aus dem Hauptstadtstudio. Wieder haben Experten des Kampfmittelräumdienstes ganze Arbeit geleistet. In Cottbus haben sie eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Unsere Reporterin Aline Anders-Lepsch hat das verfolgt.
Circa 3,5 Stunden haben die Experten an den Zündern der 250-Kilo-Bombe wirklich direkt gearbeitet. Und die Betonung liegt auf Zündern. Die Mehrzahl macht es nämlich hier besonders. Deswegen hat es auch etwas länger gedauert als gewohnt. Es waren 2 Zünder. Der eine ging laut KMBD recht einfach heraus. Der zweite machte jedoch etwas Probleme. Stadtsprecherin Gabriele Bogatsch erklärt:
Bei dem zweiten Zünder, dem sogenannten Kopfzünder, war das Problem, dass der schräg drin war. Das war also durch den Aufschlag, hat sich der Zünder verschoben. Deswegen mussten sie mit dem Wasserschneider rangehen. Und für den Wasserschneider war ein zweites Team notwendig, sodass das zweite Team diesen zweiten Zünder dann entfernt hat. Das hat länger gedauert als üblich.
Also erst 1:30 circa waren beide Zünder wirklich entfernt und konnten dann eben auch kontrolliert gesprengt werden. Der Sperrkreis, der wurde so 2:30 dann mit eben der Entschärfungsmeldung wieder aufgehoben. Können alle 1.800 evakuierten Menschen also wieder in ihre Wohnungen und auch an ihre Arbeitsplätze. Und auch die Straßensperrung rings um den Hauptbahnhof in Cottbus ist aufgehoben. Insgesamt könnte man sagen, die Entschärfung und der ganze Einsatz ringsherum lief gut, vor allen Dingen ohne Zwischenfälle, wie die Stadt mitteilt. Ob an der Bombenfundstelle, also auf dieser Baustelle am neuen Bahnwerk in Cottbus, noch weitere Blindgänger schlummern, das ist allerdings unklar, sagt die Stadtsprecherin.
Das Bahngelände wurde nicht komplett abgesucht, sondern das Bahngelände wird immer nach Baufortschritt abgesucht. Das heißt also, wenn ein bestimmter Baufortschritt beendet ist oder ein neuer angefangen wird, dann wird erst der Kampfmittelbeseitigungsdienst gerufen, um diese Kampffeldbereinigung zu machen. Es passiert halt trotzdem, dass eine Bombe zu tief liegt, dass man sie nicht entdeckt. Das hat man immer wieder, dass sie bei Baggerarbeiten entdeckt wird.
Für heute heißt es aber erst einmal aufatmen. Die Bombenentschärfung in Cottbus ist erfolgreich beendet.
Das war unsere Reporterin Aline Anders-Lepsch.
RBB 24 Inforadio Sport.
Als billige Versuchskaninchen, so sind die Teilnehmer bei den Enhanced Games in den USA bezeichnet worden. Diese Spiele sind ein geplantes Multisport-Event. Dopingtests müssen sich die Teilnehmer nicht unterziehen. Im kommenden Jahr sollen diese Games das erste Mal in Las Vegas stattfinden. Und heute waren sie auf der Jahrespressekonferenz der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur, bereits ein Thema. Die Details von RBB-Reporter Christian Riedel.
Enhanced Games ist derzeit das Reizwort für die nationale Anti-Doping-Agentur NADA. Diese Spiele sollen im kommenden Jahr in Las Vegas in den USA stattfinden. Bei dem Format werden leistungssteigernde Substanzen und Methoden bewusst erlaubt. Das heißt, jeder kann dopen. NADA-Vorstandschef Lars Mordsiefer spricht sich klar gegen dieses Konzept aus.
Das setzt absolut den falschen Schwerpunkt. Das verstößt gegen alles, was wir kennen aus den Werteerörterungen im Sport. Es schadet der Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler. Das kennen wir auch aus der deutsch-deutschen Vergangenheit, dass über Jahre, Jahrzehnte Konsequenzen im gesundheitlichen Bereich entstehen können. Und demzufolge setzen wir uns massiv dafür ein, solche Art von Spielen nicht groß werden zu lassen.
Verhindern könne man diese Art von Spielen aber nicht, weil es sich um eine private Veranstaltung handle. Noch ein weiteres Thema beschäftigt die NADA derzeit. So kann sie zwar über Sanktionen gegen gedopte Sportlerinnen und Sportler berichten, die Namen der Betroffenen darf sie aber nicht veröffentlichen. Dafür sehe die zuständige Datenaufsichtsbehörde keine Rechtsgrundlage, sagte NADA-Vorstandschef Mordsiefer. Glücklich ist er mit dieser Regelung nicht, denn selbst die Tatsache, dass sich die Sportler dem Code der NADA unterwerfen, reicht den Datenschützern nicht aus. Hoffnung auf eine Änderung dieser Regelung macht ihm aber ein derzeit anhängiges Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof.
Datenschutzgrundverordnung, Datenschutz ist ein europäisches Thema. Also brauchen wir auch eine europäische Lösung. Und deswegen baue ich darauf, dass der EuGH in Kürze Leitlinien entwickelt und klarstellt, in welcher Form und in welchen Grundlagen dann auch entsprechend Anti-Doping-Arbeit valide funktionieren kann.
Eine klare Regelung würde hier auf jeden Fall helfen, das Vertrauen in die Anti-Doping-Arbeit zu stärken.
Weiter geht's mit Fußball. Die Frauennationalmannschaft bestreitet heute ihre EM-Generalprobe in Wien gegen Österreich. Und von da berichtet unsere Reporterin Tabea Kunze.
6 Spiele, 6 Siege. Die deutschen Fußballerinnen haben bisher gegen Österreich eine perfekte Bilanz. Nachdem der Gruppensieg in der Nations League für das DFB-Team seit dem 4:0 gegen die Niederlande feststeht, geht es in Wien darum, die überzeugende Vorstellung in Offensive und Defensive zu bestätigen. Die Mannschaft habe die Messlatte durch das mitreißende Spiel in Bremen sehr weit nach oben gelegt, erklärte Bundestrainer Christian Wück. Für das letzte Länderspiel vor der Europameisterschaft kündigte er an, die Startelf auf 4 Positionen zu verändern, um Spielerinnen noch ein letztes Mal die Chance zu geben, sich für einen Platz im 23-köpfigen EM-Kader zu empfehlen.
Anstoß ist um 8:30. Die komplette Partie hören Sie live hier bei uns im Inforadio.
Werbung.
Genau richtig. Alle Farben des Sommers.
Jetzt zugreifen und sparen. Der Samsung OLED AI TV mit 4K-Auflösung und faszinierenden Kontrasten und Details für nur 999 Euro. Vor Ort und auf euronics.de. Euronics für mein bestes Zuhause der Welt.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. In der Nacht bekommen wir Tiefstwerte von 16 bis 11 Grad. Also es ist doch milde. Dazu haben wir neben kompakten Wolkenfeldern meist geringe Bewölkung. Es ist dann auch mal länger klar und wir haben kaum Schauer. Das sieht dann morgen am Tage schon ein bisschen anders aus. Erst freundlich viel Sonne und später dann können es auch kräftige Schauer und Gewitter sein. Vielleicht auch lokal Unwetter. Und das Ganze dann bei 25 bis 28 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Brandenburg auf der westlichen A10 staute sich vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland aktuell 20 Minuten plus. Die östliche A10 ist ab Freienbrink in Richtung Dreieck Spreeau gesperrt. Hier stehen 2 Lkw im Baustellenbereich. Letzte freie Abfahrt ist Erkner. Vorsicht auf der A15 Richtung Dreieck Spreewald. Zwischen Cottbus Süd und Cottbus West liegen große Plasteteile rum. Auf der A24 Richtung Berlin staute sich wegen Bergungsarbeiten zwischen Neuruppin Süd und Fähr Berlin. Hier 45 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin, viel Geduld brauchen Sie noch auf der A100 Richtung Wedding. Zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm blockiert ein defektes Fahrzeug die Fahrbahn. Wegen technischer Probleme muss jetzt ein weiteres Abschleppauto kommen. Ab Detmolder Straße zurzeit eine Dreiviertelstunde plus. Volle Straßen haben wir deshalb auch auf sämtlichen Umfahrungen des Stadtrings. Und weitere Staupunkte sind Tegeler Weg und Beußerstraße, Heidestraße, Elsen- und Wuhletalbrücke sowie die Rudolf-Ruhl-Allee. Und statt auswärts stockt es unter anderem auf der A113 bis Adlershof. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 17.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Der Rechtspopulist Geert Wilders hat wieder einmal für ein Beben in seinem Land gesorgt. Die Regierung in den Niederlanden ist am Ende. Ultimativ hatte er den Koalitionspartnern ein Asylprogramm vor den Latz geknallt, das sie so nicht hätten unterstützen können und wollen. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat der parteilose Ministerpräsident Schoof am Nachmittag angekündigt. Aus Den Haag, Ludger Kaczmierczak.
Die Kabinettsmitglieder der Freiheitspartei von Geert Wilders würden mit sofortiger Wirkung ihre Ämter niederlegen, so Schoof. Der Premier selbst und die übrigen Minister und Staatssekretäre wollen kommissarisch im Amt bleiben, bis eine neue Regierung steht. Mit Neuwahlen ist nicht vor dem Spätsommer oder Herbst zu rechnen. Ziemlich genau 11 Monate nach der Vereidigung des Kabinetts hat der Rechtspopulist Geert Wilders die Regierung platzen lassen. Ihm fehle innerhalb der Koalition die Unterstützung für seine verschärfte Asyl- und Zuwanderungspolitik, hatte er argumentiert. Die Bündnispartner wiesen diesen Vorwurf zurück und nannten Wilders Verhalten verantwortungslos, egoistisch und völlig unnötig.
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt, die Russland mit der annektierten Halbinsel Krim verbindet. Laut ukrainischem Geheimdienst galt der Angriff den Unterwasserpfeilern der Brücke. Die Sprengkraft habe bei 1100 Kilogramm TNT gelegen. Die Brücke befinde sich jetzt in einem gefährdeten Zustand. Russland hat den Angriff nicht bestätigt. Allerdings haben die russischen Behörden den Straßenverkehr auf der Brücke vorübergehend unterbrochen. Über die Brücke versorgt Russland seine Truppen, die in die Südukraine einmarschiert sind. In Südkorea hat der Oppositionskandidat Lee ersten Prognosen zufolge die Präsidentschaftswahl gewonnen. Demnach setzte sich der Mitte-Links-Kandidat mit 52% gegen seinen konservativen Kontrahenten Kim durch, für den laut der Umfrage 39% stimmten. Unser Korrespondent für Südkorea, Ulrich Mentgen.
Der 61-jährige Lee verfolgt einen Kurswechsel in der Innen- und Außenpolitik Südkoreas. Er will auch einen Schritt auf das Regime in Nordkorea zugehen. Die Beziehungen zwischen den beiden Staaten hatten sich zuletzt immer weiter verschlechtert. Als zukünftiger Präsident kann Lee auf die Unterstützung der Parlamentsmehrheit zählen, anders als sein konservativer Vorgänger Yoon. Der rief im vergangenen Dezember in einem Haushaltsstreit vorübergehend das Kriegsrecht aus. Ihm droht eine Verurteilung wegen Hochverrats.
Bundeskanzler Merz hält wie Innenminister Dobrindt daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Merz erklärte auf dem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagierte damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Innenminister Dobrindt bezeichnete das als Einzelfallentscheidung und erklärte ebenfalls, man werde an den Zurückweisungen festhalten. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Stabilisierung seiner Finanzen gemacht. Laut Geschäftsleitung wurden nach einem Beteiligungsprozess der Belegschaft einige der rund 150 geplanten Sparmaßnahmen angepasst. Demnach bleibt die Hörfunk-Kindersendung Ohrenbär nun doch erhalten. Die geplante Zusammenlegung der Radionachrichten aller RBB-Programme wird zunächst auf das Wochenende begrenzt. Festhalten will der Sender daran, die Nachrichten in den Fernsehmagazinen RBB 24 Brandenburg Aktuell und RBB 24 Abendschau nicht mehr von Sprechern präsentieren zu lassen. Ziel der RBB-Geschäftsleitung ist es, den Personal- und Honoraraufwand des Senders um 22 Millionen Euro pro Jahr zu senken. In Cottbus ist heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Sperrkreis rund um den Fundort am Hauptbahnhof konnte am frühen Nachmittag aufgehoben werden, wie die Stadt mitgeteilt hat. Die Bombe war bei Bauarbeiten auf einem Gelände der Deutschen Bahn gefunden worden. Aus Cottbus, Aline Anders-Lepsch.
10 Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten richtig zu tun. Circa 3,5 Stunden waren sie an den beiden Zündern des Blindgängers beschäftigt. Der zweite, der Kopfzünder, war vermutlich durch den Aufprall verbunden. verbogen und musste mit einem Wasserschneider entfernt werden. Kurz vor 2:30 dann die erlösende Meldung, beide Zünder konnten kontrolliert gesprengt werden, die Bombe ist entschärft. Ab diesem Moment konnten die 1800 evakuierten Menschen dann auch wieder in ihre Wohnungen und an ihre Arbeitsplätze. Die Straßen rings um den Cottbusser Bahnhof wurden wieder freigegeben und auch die Busse und Straßenbahnen nehmen seither wieder Kurs auf den Hauptbahnhof.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend viel Sonne. Aktuell in Berlin-Adlershof 23 Grad, in Spandau 25, in Köritz 18 und in Senftenberg 27 Grad. In der Nacht gering bewölkt, Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Morgen erst freundlich, später kann es einige kräftige Schauer und Gewitter geben, teils auch unwetterartig, mit Starkregen und Sturmböen bei maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 17.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Der Bundesinnenminister und der Kanzler sind sich einig, sie wollen an den Zurückweisungen festhalten, trotz der Eilentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts gestern. Asylsuchende dürfen an deutschen Grenzen nicht abgewiesen werden, ohne dass ein sogenanntes Dublin-Verfahren durchgeführt wird. Das Vorgehen der Polizei in Frankfurt oder sei rechtswidrig gewesen, so das Gericht. Die Bundesrepublik könne sich nicht darauf berufen, dass es eine Notlage gebe. Thorsten Südow aus unserer landespolitischen Redaktion hat mit dem neuen Innenminister Brandenburgs René Wilke sprechen können. Und was hat der denn zu der Eilentscheidung gesagt? Hat er sich denn getraut, den Bundesinnenminister zu kritisieren? Das habe ich Thorsten gefragt und er sagte Folgendes.
René Wilke, seit 2 Wochen ja Innenminister in Brandenburg und zuvor jahrelang Oberbürgermeister der Grenzstadt Frankfurt an der Oder, sagt, für Brandenburg ändere sich durch den Beschluss des Verwaltungsgerichtes erstmal nichts. Dies sei eine Einzelfallentscheidung, die 3 Geflüchtete betreffe. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU wolle ja vor Gericht im Hauptsacheverfahren noch einmal juristisch nachlegen. Und Innenminister René Wilke sieht die aktuelle Situation erstmal so.
Bis dahin gilt für uns, dass die Bundespolizei ja nach wie vor dieselbe Anweisung hat im Umgang damit, dass weiterhin Zurückweisungen stattfinden, wie vorher auch, dass möglicherweise einzelne Personen dagegen aber auch richtig vorgehen, so wie das jetzt hier auch geschehen ist, und dass wir das Hauptsacheverfahren abwarten müssen.
Kritik am Vorgehen von Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU habe ich also heute bei dem Brandenburger Innenressortchef nicht herausgehört. Aus der gestrigen Eilentscheidung müsse ein Urteil im Hauptsacheverfahren werden, Rechtssicherheit möglichst schnell. Das ist das, was René Wilke heute immer wieder gesagt hat.
Nun gibt es in Brandenburg ein Dublin-Zentrum, Thorsten. Was wird denn jetzt daraus?
Ja, also seit ungefähr 3 Monaten gibt es in Eisenhüttenstadt, also in unmittelbarer Nähe zu Polen, eben dieses Dublin-Zentrum zur Erinnerung, genau für Geflüchtete, die in Polen erstmals innerhalb der Europäischen Union registriert wurden. So ungefähr 15 Menschen sollen sich da bereits mal aufgehalten haben. Einige von ihnen sind aber da wieder abgereist. Auch nochmal zur Erklärung, das ist doch keine Abschiebehaftanstalt, sondern soll auf die Rückführung nach Polen vorbereiten. Die Menschen dürfen also da nicht festgehalten werden. Dieses Dublin-Zentrum ist also 100 Tage nach der Gründung irgendwie in der Schwebe, abhängig davon, wie höhere Gerichtsinstanzen entscheiden. Brandenburgs Innenminister René Wilke skizziert das kurz so.
Für Brandenburg selber gilt, wir sind auf beide Szenarien vorbereitet. Entweder die Verfahrensweise des Bundesinnenministeriums wird bestätigt und die Zurückweisungen werden fortgesetzt, dann steht das Dublin-Zentrum in Frage, weil wir die Struktur dann in der Art, wie sie mal gedacht war, so nicht bräuchten. Dann können wir anderes Gutes damit anfangen. Wenn die Verfahrensweise gekippt wird, dann werden wir das Dublin-Zentrum noch mehr brauchen als vorher. Und dann müssen wir da auch nochmal Ausweitung vornehmen.
Also wenn es keine Zurückweisung gibt, sondern auf das Asylbegehren die Bundespolizisten so antworten, dass dann die betreffenden Geflüchteten beispielsweise jetzt aus irgendwo Koschen oder aus der Nähe von Köstrin-Kietz dort aufgegriffen werden, dann nach Eisenhüttenstadt gebracht werden, dann gibt es eine Zukunft für das Dublin-Zentrum, aber da werden erstmal die kommenden Monate und auch die Entscheidungen der Gerichte sehr wichtige Momente sein, die über die Zukunft des Eisenhüttenstädter Dublin-Zentrums dann auch entscheiden.
Welche Linie will Brandenburgs Innenminister denn in der Migrationspolitik fahren?
Da bleibt René Wilke einfach bei seinen Aussagen. Alle die geflüchteten Menschen, die sich hier einbringen, die das Verfahren durchlaufen, eine Arbeit haben, nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen, sich hier wirklich einbringen, die seien ein wichtiger Teil der Brandenburger Gesellschaft und die sollen sich auch hier im Land sicher fühlen. Wilke verweist dann noch immer wieder darauf, dass zum Beispiel auch im Pflegesektor oder im Logistiksektor schon vieles in Brandenburg gar nicht mehr wirklich reibungslos funktionieren würde, wenn eben nicht Geflüchtete, die hier Arbeit haben, arbeiten dürfen, das Ganze am Laufen halten. Menschen ohne Bleiberecht oder auch die, die sich überhaupt nicht an die Regeln halten, das System ausnutzen wollen, straffällig werden, die müssen das Land verlassen. Dazu vielleicht auch noch einmal eine Zahl. In Brandenburg gab es vor einigen Monaten etwa 4.500 sogenannt vollziehbar Ausreisepflichtige. Das sind also auch die, die alle juristischen Wege schon beschritten haben und eigentlich in ihre Heimatländer zurück müssten, aber wo es auch andererseits wieder Hürden gibt, dass also die Staaten, aus denen sie kommen, keine Papiere ausstellen oder eben, dass auch keine direkten Reisemöglichkeiten gibt oder die Situation so kompliziert ist, wie das zum Beispiel aktuell zur Russischen Föderation und Deutschland gerade existieren.
Das war Thorsten Südow aus unserer landespolitischen Redaktion. Am Berliner Gleisdreieck Park sollen 7 Hochhäuser gebaut werden. Büros und Geschäftsräume sind geplant. Die Pläne dümpeln bislang vor sich hin, denn der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erteilt keine Genehmigung und auch Anwohner engagieren sich gegen das Projekt. Jetzt will der Senat endlich Bagger sehen und zieht das Verfahren an sich. Unsere Landespolitikreporterin Sabine Müller erläutert's.
Die Rufe nach Änderungen an den Plänen für die urbane Mitte aus der Politik im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und von Anwohnerinnen und Anwohnern sind laut. Aber SPD-Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler sagt, der Senat hat nicht vor, die ursprünglichen Pläne über den Haufen zu werfen.
Wir leben in einem Rechtsstaat, glücklicherweise. Ich schließe Verträge nicht ab, um sie anschließend zu brechen.
Gäbler warnt, wenn sich das Land nicht an den Vertrag zur Bebauung halte, könnte der Eigentümer eventuell die Parkfläche zurückfordern. Der Senator kündigt aber an, mit dem Investor darüber zu reden, ob auf einem Teil der Fläche eventuell Wohnungen gebaut werden könnten, falls das wegen der lauten Umgebung überhaupt eine Option sei. Die urbane Mitte als Gebiet von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung, das ist der Hauptgrund dafür, dass der Senat das komplette Projekt an sich zieht. Enttäuschung beim Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Der grüne Baustadtrat Florian Schmidt, der das Projekt mit den hohen Bürotürmen kritisch sieht, schreibt dem RBB.
Der Bezirk und die BVV Friedrichshain-Kreuzberg hätten gerne überprüft, ob die Planung zur urbanen Mitte noch zeitgemäß ist und ob sie angepasst hätte werden können. Es ist auch fraglich, ob derart viel zusätzlicher Büroraum überhaupt am Markt abgenommen wird.
Der Investor geht davon aus, dass der Markt für Büroflächen an diesem zentralen Ort da ist. Bei der Frage nach einer möglichen Teilbebauung mit Wohnungen gibt sich Investorenvertreter Jan-Steffen Iser unverbindlich.
Wir müssen jetzt erstmal in die Gespräche mit dem Senat gehen und werden natürlich über alle Facetten des Bebauungsplanverfahrens dann auch mit dem Senat sprechen.
Für Matthias Bauer von der Bürgerinitiative Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck würden ein paar Wohnungen keinen Unterschied machen. Er lehnt die massiven Hochhäuser grundsätzlich ab.
Die Gutachten sind eindeutig, dass es ungemütlich wird, verschattet, zu viel Wind. Also es wird richtig ungemütlich für die Aufenthaltsqualität hier im Westpark, wenn da 90 Meter Türme stehen.
Die Warnung des Bausenators, dass der Eigentümer den Park zurückfordern könnte, wenn sich Berlin nicht an den ursprünglichen Vertrag hält, nennt Bauer Angstmache. Die Bürgerinitiative will jetzt Geld sammeln für eine Klage gegen das Baurecht, wenn es denn erteilt ist. Für den Südteil des Projekts könnte das relativ schnell gehen, beim Nordteil wird es noch dauern.
Soweit unsere Landespolitikreporterin Sabine Müller. Die urbane Mitte ist jetzt also Senatssache. Ins Ausland. Reißende Fluten nach stundenlangem Regen haben im westafrikanischen Nigeria mindestens 200 Menschen das Leben gekostet. Diese Zahl haben die Behörden 5 Tage nach dem schweren Unwetter in der Stadt Mokwa genannt. Viele Menschen dort haben alles verloren, berichtet unsere Korrespondentin Karin Bensch.
2 Frauen weinen. Fatima Jibrin hat 4 Kinder in den Fluten verloren. Habiba Jibrin sogar 6 Kinder, erzählen sie der Nachrichtenagentur AFP. Wo früher einmal ihre Häuser gestanden haben, ist jetzt nur noch eine breite Schneise aus Erde und Geröll. Einige ihrer Familienmitglieder sind noch immer nicht gefunden worden, erzählt Fatima. Wir fühlen uns so schlecht. Es gibt keine Hilfe von niemandem, auch nicht von der Regierung. Insgesamt haben wir 18 Familienmitglieder verloren und nur 4 Leichen wurden bislang gefunden. Unsere Ehemänner gehen jeden Tag raus und suchen sie, aber sie haben sie noch nicht gefunden. Die Zahl der Flutopfer in der Stadt Mokwa im Zentrum des westafrikanischen Landes Nigeria ist auf mindestens 200 gestiegen. Heftige, plötzliche Regenfälle hatten die Überflutungen bereits vor Tagen ausgelöst. Mehr als 3000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die meisten von ihnen kampieren nun im Freien unter Bäumen. Viele Gebäude wurden einfach mitgerissen oder standen bis zum Dach unter Wasser. 2 Straßen wurden weggespült, 2 Brücken sind eingestürzt. Die Rettungsmaßnahmen sind mittlerweile eingestellt worden, denn die Behörden gehen davon aus, dass es keine Überlebenden mehr gibt.
Das war der Bericht unserer Korrespondentin Karin Bensch aus Nairobi.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Das entlastet Autofahrer vor Pfingsten. Benzin und Diesel sind den 3. Monat in Folge billiger geworden, hat der ADAC mitgeteilt. Und wenn man in den Urlaub fährt, wo tankt man da am günstigsten? Wie wird sich der Spritpreis entwickeln? Dazu gibt es Antworten von Jessica Sturmberg aus der ARD Verbraucherredaktion.
Im Schnitt kostet der Liter Super in Deutschland 1,67 Euro, Diesel 1,55 Euro. So günstig waren die Spritpreise schon lange nicht mehr, sagt Daniel Kadig, Geschäftsführer vom Bundesverband Freier Tankstellen.
Seit März sind die Spritpreise um ungefähr 12 Cent im Durchschnitt für Super und nochmal das gleiche, 16 Cent teilweise für Diesel runtergegangen. Es liegt viel am Rohölpreis, dadurch wird dann halt auch der Sprit billiger.
Der Ölpreis ist inzwischen schon seit einigen Wochen geringer, die Wirtschaft schwächelt, es wird weniger Energie benötigt und entsprechend weniger Öl nachgefragt. Dazu kommt noch ein günstiger Dollarwechselkurs zum Euro. Die niedrigen Ölpreise werden auch noch weiter so bleiben, sagt Rohstoffexpertin Lea Bernhard vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut.
Letzten Samstag gab es das letzte Treffen der OPEC-Staaten und da haben die sich ja wieder auf eine Ausweitung von der Fördermenge geeinigt. Und ich glaube, das war ungefähr 3-mal so viel wie geplant. Und das macht natürlich die Benzinpreise bei uns in Deutschland dann auch letztlich günstiger.
Das heißt, auch zum Pfingstwochenende ist damit zu rechnen, dass die Spritpreise nicht wesentlich steigen werden. Davon geht Andreas Hölzel vom ADAC aus.
Da gab es jetzt zuletzt auch nicht so riesige Bewegungen. Diese Preise, die haben wir jetzt schon eine ganze Zeit lang. Und da wird jetzt wahrscheinlich auch das lange Wochenende gar nicht so sehr viel daran ändern. Das ist schon länger vorbei, dass zum Wochenende oder zu Feiertagen hin die Preise steigen. Wir haben eher im Tagesverlauf relativ viele Bewegungen.
Dadurch, dass die Tankstellen bzw. Mineralölkonzerne verpflichtet sind, die Preise in Echtzeit und online zu melden, können Verbraucherinnen und Verbraucher jederzeit sehen, welche Tankstelle in der näheren Umgebung die günstigste ist. Das führt wiederum dazu, dass auch die Tankstellen sich gegenseitig beobachten und ständig die Preise anpassen. Inzwischen bis zu 20 Mal am Tag. Aber was sowohl die Forscher am Weltwirtschaftsinstitut als auch der ADAC bemerken, ist, dass die Preise um 19 Uhr herum stets am günstigsten sind, bevor sie dann in der Nacht und dann am Morgen wieder deutlich steigen. Darum der Tipp von Andreas Hölzel vom ADAC.
Einfach abends auf dem Weg von der Arbeit nach Hause tanken oder am Vorabend einer Reise tanken, aber auf keinen Fall am besten nicht auf der Autobahn. Da ist es nämlich wirklich richtig teuer.
Und an der Grenze kommt es darauf an, wohin man fährt, ob es davor oder dahinter günstiger ist. In Richtung Süden ist es in Österreich billiger als in Deutschland. In Polen und Tschechien gibt es das billigste Benzin in der näheren deutschen Umgebung und wer Richtung Norden fährt, muss wiederum in Dänemark deutlich mehr zahlen.
Das also Tipps für den Spritpreis aus der ARD Verbraucherredaktion.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Für morgen sind wieder mal lokale Unwetter angekündigt, also dass sie möglich sind. Also teils kräftige Schauer und Gewitter, das Ganze bei 25 bis 28 Grad. Aber der Tag morgen geht erstmal freundlich mit Sonnenschein und lockeren Wolken los.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Brandenburg auf der westlichen A10 staut es sich vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland. Aktuell dort 20 Minuten plus. Die östliche A10 ist ab Freienbrink Richtung Dreieck Spreeau gesperrt. Hier stehen zwei Lastwagen im Baustellenbereich. Letzte freie Abfahrt ist Erkner. Und auf der A24 Richtung Berlin staut es sich wegen Bergungsarbeiten zwischen Neuruppin Süd und Fähr Berlin. Hier 45 Minuten plus. In Berlin entspannt sich die Lage inzwischen. Gute Nachrichten auch vom Stadtring Richtung Wedding. Das defekte Auto zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm konnte endlich abgeschleppt werden. Es staut sich aber noch immer ab Detmolder Straße, zurzeit 20 Minuten plus. Volle Straßen deshalb auch auf den Umfahrungen um den Stadtring. Und weitere Staupunkte in der Innenstadt sind Tegeler Weg und Beußelstraße, Heidestraße, Elsen- und Wuhletalbrücke sowie die Rudolf-Rühl-Allee. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Es ist 17.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. In den Niederlanden könnte es jetzt wieder andersrum langgehen. Der Rechtspopulist Geert Wilders hat der Regierung den Stecker gezogen, indem er seine Partei aus der Koalition entfernt hat. Unser Korrespondent rechnet damit, dass es die Sozialdemokraten von Neuwahlen profitieren könnten. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat der parteilose Ministerpräsident Schoof am Nachmittag angekündigt. Zuvor hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei PVV die Vierer-Koalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Dieser sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt, die Russland mit der Halbinsel Krim verbindet. Laut ukrainischem Geheimdienst galt der Angriff den Unterwasserpfeilern. Die Sprengkraft habe bei 1100 Kilogramm TNT gelegen. Russland hat den Angriff nicht bestätigt. Allerdings haben die russischen Behörden den Straßenverkehr auf der Brücke vorübergehend unterbrochen. Über die Brücke versorgt Russland seine Truppen, die in die Südukraine einmarschiert sind. Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Merz erklärte auf dem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagierte damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt heute in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Diese Attacken kommen häufig aus Russland. Und zum anderen Angriffe mit einer sogenannten Ransomware, also einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet. Das BKA bezeichnet die Bedrohungslage als anhaltend hoch, verweist aber auch auf Ermittlungserfolge. Allerdings steigt die Gefahr durch künstliche Intelligenz, weil dann zum Beispiel zeitgleich massenweise Attacken ausgeführt werden könnten.
Der designierte neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Otte, fordert mehr Personal für die Bundeswehr. Man müsse die Truppe breiter aufstellen, sagte er der ARD. Die Politik müsse den Beruf des Soldaten attraktiver gestalten. Und wenn das geplante freiwillige Wehrdienstmodell nicht reiche, dürfte auch eine Wiedereinführung der Wehrpflicht kein Tabu mehr sein, so Otte. Zudem forderte der CDU-Politiker mehr Panzer und Drohnen und eine bessere Infrastruktur für die Bundeswehr. Bei VW schreiten die Stellenstreichungen voran. Nach Angaben des Unternehmens wurde schon mehr als die Hälfte des geplanten Abbaus vertraglich fest vereinbart. Aus der ARD-Finanzredaktion Konstantin Röse.
Bei Europas größtem Autobauer verzichten bereits 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihre Jobs. Das geht aus einer Mitteilung des VW-Personalvorstands hervor. Zum Teil verlassen die Beschäftigten den Autobauer gegen Abfindung. Die Mehrheit gehe in Altersteilzeit. Der Betriebsrat warnt bereits vor einer Produktionsdelle. Auch eine Vier-Tage-Woche sei kein abwegiges Szenario mehr, heißt es. Insgesamt sollen bis 2030 35.000 Stellen abgebaut werden.
In Berlin bleibt die U-Bahnlinie O3 weiter unterbrochen. Das haben die Berliner Verkehrsbetriebe mitgeteilt. Die BVG will jetzt gegen eine Baufirma vorgehen. Tim Korge, RBB 24.
Der Schaden im U-Bahnhof Spechernstraße sei durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht worden, teilte die BVG heute mit. Man habe rechtliche Schritte eingeleitet. Es müsse außerdem ein Teil der Fahrbahn geöffnet werden, um den Schaden genau bestimmen und beheben zu können. Dafür braucht die BVG aber eine Genehmigung. Deshalb werde der Betrieb der U3 ab Bahnhof Spechernstraße diese Woche voraussichtlich nicht mehr aufgenommen. Zwischen Spechernstraße und Wittenbergplatz fahren weiterhin Busse. Am vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spechernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend heiter, nachts gering bewölkt bei 16 bis 11 Grad. Aktuell in Berlin-Adlershof 23 Grad, in Spandau 25, in Senftenberg 27. Morgen erst freundlich, später einige kräftige Schauer und Gewitter, teils unwetterartig mit Starkregen, Hagel und Sturmböen bei maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 17.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski, da stand er da in einer schmucken Uniformjacke des Zolls. Lars Klingbeil, der Vizekanzler und Finanzminister von der SPD. Er ist ja der Dienstherr des Zolls und der wiederum hat viele Aufgaben. Steuern eintreiben, Schmuggel verhindern, gegen Schwarzarbeit vorgehen. Klingbeil hat heute die Zollbilanz 2024 vorgestellt, aber dabei nicht nur über Zahlen gesprochen, berichtet Reporter Dietrich Lehmann aus Hamburg.
In der Sache ist Bundesfinanzminister Lars Klingbeil eindeutig. Wer seine Steuern nicht zahlt, ist kriminell.
Wir haben als Bundesregierung das klare Ziel, Steuerhinterziehung, Schwarzarbeit, Geldwäsche und Finanzkriminalität insgesamt entschieden zu bekämpfen. Mir ist es als Finanzminister wichtig und uns ist es als Bundesregierung wichtig, dass wir eine härtere Gangart einlegen, wenn es darum geht, gegen Kriminelle vorzugehen, die sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern. Der Rechtsstaat muss und wird hart durchgreifen.
Und dabei setzt Klingbeil zuerst bei der Schwarzarbeit an. Knapp 800 Millionen Euro an Schaden hat der Zoll bundesweit im vergangenen Jahr aufgedeckt. Ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Aber die Dunkelziffer an illegaler Beschäftigung dürfte deutlich höher sein, so Klingbeil.
Wir werden eine automatisierte Datenanalyse einsetzen, um so größere Datenmengen auszuwerten und der Schwarzarbeit auf die Spur zu kommen. Dazu trägt ein vollständiger Datenaustausch zwischen Sozial-, Finanz- und Sicherheitsbehörden bei.
Dass das nicht ohne zusätzliches Personal für den Zoll geht, ist Klingbeil klar. Er sagt,
wir sind dabei, auch die Stellen beim Zoll auszubauen. Das ist ja beschlossen worden, auch in der letzten Legislatur, dass es dort mehr Stellen geben wird. Und das wird auch helfen, um diese Aufgaben intensiver angehen zu können.
150 Milliarden Euro hat der Zoll im vergangenen Jahr insgesamt eingenommen. Fast die Hälfte allein durch die Einfuhrumsatzsteuer, die vor allem auf Waren erhoben wird, die importiert werden. Eine der Aufgaben des Zolls ist auch, die Einfuhr von illegalen Drogen zu verhindern, unter anderem von Kokain. So Markus Tönz-Gerlemann, beim Zoll in Hamburg zuständig für Hafensicherheit.
Die anhaltende hohe Kokainproduktion in Südamerika bewirkt auch weiterhin den hohen Zufuhrdruck. Hunderte Tonnen Kokain erreichen nach wie vor Europa. Die Lage ist und bleibt eine große Herausforderung für unsere Zollverwaltung.
2024 haben die Zöllner bundesweit rund 16 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Deutlich weniger als im Vorjahr, so Finanzminister Klingbeil.
Hat damit zu tun, dass die Ermittlungen besser werden, dass der Druck größer ist und dass die Kriminellen sich entscheiden, die Häfen nicht anzusteuern.
Drogenschmuggler nutzen inzwischen offenbar andere Wege, weichen zum Beispiel nach Spanien und Frankreich aus, so Armin Rolfing, Präsident des Zolls.
Die Täter lassen sich mit Sicherheit nicht jahrelang in dem Umfang Kokain wegnehmen, durch uns, durch Zoll und Polizei, wie es gewesen ist.
Ausruhen will sich Bundesfinanzminister Klingbeil darauf nicht. Er kündigt insgesamt eine noch härtere Gangart gegenüber organisierter Kriminalität an.
Dafür werden wir auch die Beweislastumkehr bei der Vermögenseinziehung umsetzen. Wer verdächtige Vermögenswerte besitzt, muss dann nachweisen, dass er sie legal erworben hat.
Bundesweit hat der Zoll im vergangenen Jahr rund 10.000 Ermittlungsverfahren gegen den grenzüberschreitenden Rauschgifthandel eingeleitet.
Aus Homburg war das der Bericht von NDR-Reporter Dietrich Lehmann. Heute haben wir den 3. Juni und heute ist Weltfahrradtag. Und mit diesem Tag wird an die soziale, gesundheitliche, nachhaltige Bedeutung des Radfahrens erinnert. Die Fortbewegung auf zwei Rädern rein mit Muskelkraft gehört zu den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. In den Metropolen, also in Berlin, aber auch in Potsdam, boomt das Rad. Auf dem Lande dagegen, also in weiten Teilen Brandenburgs, stagniert sein Anteil an der Verkehrsstatistik. Unser Reporter Toni Schmidt hat sich am heutigen Weltfahrradtag in und um Potsdam umgehört.
An einem Frühsommertag wie heute scheint es nahezu jeden aufs Rad zu locken. Die nicht repräsentative Stichprobe an der Grenze zwischen Potsdam und Wannsee zeigt aber, das Rad spielt nicht nur bei schönem Wetter eine Rolle. Gefahren wird
eigentlich immer,
weil ich kein Auto habe und weil ich nur immer kurze Strecken fahre.
Heute fahre ich so 15 Kilometer.
Alles mit dem Fahrrad. Also einkaufen oder zum Baumarkt fahren. Man kann mit dem Fahrrad eigentlich alles erledigen.
Etwa ein Drittel der Berliner nutzt regelmäßig das Rad im Alltag. In Potsdam sind es etwas mehr. Außerhalb der Metropolregion, also im ländlichen Brandenburg, gerade mal nur noch 10%. Aber die flache Landschaft lässt grüßen. Kaum ein Bundesland profitiert so sehr vom Fahrradtourismus wie Brandenburg. Über 10% der Tagestouristen kommen zum Radfahren.
Also wir fahren sehr viel mehr im Fahrrad. Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen und wollen jetzt hier die Gegend mit dem Fahrrad erkunden. Man ist beweglich, man kann überall hin.
Ja, und man sieht einfach mehr von der Umgebung, ne?
Das Rad ist und bleibt ein Schönwetter-Fortbewegungsmittel mit deutlich mehr Problemen als Nässe oder Kälte. Die Lobbyisten im Umland haben dabei ähnliche Herausforderungen wie ihre Kollegen in Berlin. Renate Weiße, stellvertretende Vorsitzende des ADFC Brandenburg.
Wenn wir Fahrradwege haben, wenn wir überhaupt welche haben, dann sind die Straßen begleitend und da macht es einfach keinen Spaß. Es gibt zwei Stellschrauben. Das eine ist die Sicherheit verbessern und das zweite ist die Radverkehrsinfrastruktur, einschließlich dem Wechsel von einem Verkehrsmittel auf das andere. Also wer schon mal mit dem Rad Bahn zu fahren, der weiß, da geht noch was. Und das große Paket ist natürlich geschützte Fahrradinfrastruktur, eben auch nicht immer straßenbegleitend.
Je näher der Radverkehr Richtung Metropole rollt, umso relevanter wird er und umso vernetzter sind die Herausforderungen von Berliner und Brandenburger Radfahrenden.
Wir haben natürlich den Pendlerverkehr zum Beispiel nach Berlin rein. Da fehlt es an Radabstellanlagen und es fehlt an den Radschnellwegen. Die Berliner haben jetzt unter Kai Wegner alles zusammengestrichen und von den, ich weiß gar nicht, 8 Radschnellwege waren es, glaube ich, nur noch einen überhaupt auf der Uhr. Das ist sehr bedauerlich, denn da ist natürlich viel Pendlerverkehr. Aber was ganz wichtig ist auch, ist, dass wir irgendwie mal auf dem Land ordentliche Radwege bauen, weil da natürlich auch Kinder zur Schule fahren. Ja? Und die Vision Zero sollte man nicht aus dem Auge verlieren.
Das daran appelliert Renate Weiße vom ADFC Brandenburg am heutigen Weltfahrradtag. Das Schiffshebewerk in Niederfinow war ja schon Fernsehkulisse für den Polizeiruf 110. Heute allerdings war die richtige Polizei da, und zwar die Höhenretter der Berliner Polizei. Sie haben das alte Hebewerk zum Training genutzt. RBB-Reporter Georg Stefan Rosef hat sich's angeschaut.
Männer mit Helm in blauen Polizeioveralls und Kletterseilen turnen am Mittag in schwindelerregender Höhe auf dem alten Schiffshebewerk in Niederfinow herum. Es sind 9 Höhenretter der Berliner Polizei, die den alten Stahlkoloss am Oder-Havel-Kanal zum Übungsgerät erkoren haben. Ganz genau untersuchen die Beamten dann den grau gestrichenen Stahl, wo sie Befestigungspunkte ohne scharfe Kanten für ihre Seile finden müssen, erklärt Polizeiobermeister Thomas Kinnigkeit.
Also es ist eine Schrägseilbahn und wie bei so einer Gondel hängt dann eben an den Tragseilen eine Rolle dran, wo dann letzten Endes die Trage mit befestigt ist und der Retter.
Der Aufbau dauert rund eine Stunde. Für Unerfahrene sieht alles nach einem Knotenwirrwarr aus. Aber das muss so sein. Keine Panik, sagt Kennigkeit.
Also die Knoten sind dazu da, dass es, weil es ja immer eine Redundant gibt, ist mal eine doppelte Sicherung. Es sind auch 2 Seile und mit den Grillons kann die Höhe der Trage reguliert werden.
Hochkonzentriert gehen die Höhenretter zur Sache. Einen Blick für die wunderschöne Umgebung haben sie nicht. In Berlin kommen die Höhenretter immer zum Einsatz, wenn Gefahren in großer Höhe beseitigt oder Menschen gerettet werden müssen. Wie zuletzt zum Beispiel bei einem Einsatz, um Demonstranten vom Brandenburger Tor zu holen. Da zähle immer nur eins: Sicherheit für die zu Rettenden und die Kollegen. Geübt wird hier auch die Höhenrettung von Verletzten. Eine junge Frau aus dem Social Media Team der Berliner Polizei erklärt sich bereit, sich von den Kollegen in einer Trage abseilen zu lassen. Zusammen mit einem Höhenretter geht es für sie dann über die Brüstung rund 50 Meter in die Tiefe.
Man fühlt sich natürlich so ein bisschen ausgeliefert, weil man sich auch kaum bewegen kann, so auf dem Rücken mit dem Blick nach oben und nicht ganz sieht, wo es hingeht. Aber der Kollege hat das sehr gut begleitet und immer abgesprochen, was gerade passiert. Dadurch wusste man ungefähr, was einen erwartet.
Berichtet Josephine Kurz. Insgesamt ist die Rettung präzise wie ein Uhrwerk abgelaufen. Kinnigkeit ist hoch zufrieden.
Die Vorbereitungen sind grundsätzlich länger als das eigentliche Herunterführen. Ja, ist gut gelaufen. Hat wunderbar geklappt. Wir konnten die Unwegsamkeiten gut lösen. Wir brauchen ja einen Steuerstand für die Maschinisten. Das heißt also, wir mussten Umlenkung umbauen. Dann hat man natürlich im Rücken für die Kollegen das Schiffshebewerk, die Brüstung.
Auch im kommenden Jahr wollen die Höhenretter der Berliner Polizei am Schiffshebewerk trainieren. Bis dahin sind sie mit ihrer technischen Einsatzeinheit in Berlin immer dann unterwegs, wenn Einsätze in luftiger Höhe anstehen.
Berichtet unser Reporter Georg Stefan Rousseff.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Am Freitag ist der 150. Geburtstag von Thomas Mann. Der Schriftsteller ist in Lübeck geboren, dort hat er auch lange gelebt. Und anlässlich seines Geburtstags hat sich ARD-Kulturreporterin Linda Ebener in der Stadt auf seine Spuren begeben.
Bei einem Spaziergang durch die Lübecker Innenstadt fallen nicht nur die kleinen Gassen und schönen hanseatischen Backsteinhäuser auf, sondern beim genauen Hinsehen auch immer wieder Anspielungen auf Thomas Mann. Auch die Lübeckerinnen und Lübecker können mit dem Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger was anfangen.
Ein Wahrzeichen, ja, also ein Aushängeschild.
Große Bedeutung, glaube ich schon. Ich war auf seiner Schule und ich weiß, dass er die, glaube ich, nicht besonders gemocht hat. Ansonsten ist er natürlich irgendwie allgegenwärtig.
Allgegenwärtig ist er vor allem in der Mengstraße. Da steht das Buddenbrookhaus, eines der bekanntesten Museen in der Hansestadt. Davon schwärmt auch eine Touristin.
Das Buch, toll. Alles, ich weiß es nicht, das ist so lange her, aber das ist mir so im Kopf geblieben, dass ich eigentlich aus diesem Grund hierher gekommen bin. Es ist schade, dass ich da nicht rein darf.
Karin Heuer merkt die Enttäuschung der Gäste. Sie bekommt häufig Mails, in denen die Leute danach fragen, wann das Buddenbrookhaus wieder öffnet. Das ist allerdings erst 2029.
Für die Gäste, die nach Lübeck kommen und die jetzt häufig vor unserem geschlossenen Haus stehen, da merkt man, was Thomas Mann für eine Bedeutung für Lübeck hat. Also Thomas Mann ist ein Anlass, nach Lübeck zu reisen.
Das stimmt. Wer genau hinsieht, entdeckt in Lübeck viele Verbindungen zu Thomas Mann. Der Spaziergang durch die Stadt kann zum Beispiel mit der App Auf den Spuren der Buddenbrooks fortgeführt werden. Darüber hinaus gibt es auch einen literarischen Spaziergang zu Thomas Mann. Da geht es unter anderem zum Lübecker Rathaus, in dem der Vater von Thomas Mann Finanzsenator gewesen ist, der zweitmächtigste Mann der Stadt. Und gegenüber vom Rathaus befindet sich das Geschäft Niederegger. Auch dort wird an Thomas Mann erinnert, schmunzelt Museumsleiterin Karin Heuer.
Man kann Thomas Mann in Marzipangestalt bewundern. Es gibt auch die Buddenbrooks Volksausgabe aus Marzipan, die Buddenbrooks Fassade in Marzipan. Man sieht Thomas Mann, glaube ich, an sehr vielen Orten, wo es einen überrascht. Es gibt zum Beispiel auch eine Buddenbrooks Apotheke, auch da sieht man Thomas Mann.
Aber nicht nur da. Ein weiterer Thomas Mann Ort ist Karin Heuers Lieblingsplatz.
Das Katharineum, also das alte, ehrwürdige Gymnasium, auf das Heinrich und Thomas Mann gegangen sind. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass Thomas Mann die Schule gehasst hat. Er war ein unglaublich schlechter Schüler, ist dreimal sitzen geblieben. Als er die Schule verließ, auch ohne Abitur, dazu langte es nie, war er, wie er selber gesagt hat, so alt wie der Westerwald. Und sich diese Schule anzugucken, hat schon etwas. Denn das ist natürlich auch die literarische Schule, auf die Hanno Buddenbrook gegangen ist, der sich da genauso gequält hat wie der echte Thomas Mann.
Vom Katharineum geht es weiter durch eine Seitenstraße runter Richtung Trave. Auf dem Weg dorthin liegt das Theater, ein wichtiger Ort im Leben Thomas Manns. Hier sei er das erste Mal mit Richard Wagner und Lohengrin konfrontiert worden, erklärt Karin Heuer.
Thomas Mann hat seine Lübecker Herkunft so entscheidend geprägt.
Das Buddenbrook-Haus soll 2029 fertiggestellt werden. So lange kann Thomas Mann am Markt im Museumsshop bewundert werden oder ab dem 6. Juni im St. Annen-Museum. Dort wird, passend zu seinem 150. Geburtstag, die neue Ausstellung »Meine Zeit – Thomas Mann und die Demokratie« gezeigt.
Auf den Spuren von Thomas Mann in Lübeck. Am Freitag ist sein 150. Geburtstag. Und Michael Castricius wird Sie nach den 18 Uhr Nachrichten hier durch die Sendung führen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
Brandenburg auf der westlichen A10 staute sich vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck Havelland. Aktuell 15 Minuten plus. Die östliche A10 ist ab Freienbrink in Richtung Dreieck Spreeau gesperrt. Hier stehen noch immer zwei Lastwagen im Baustellenbereich im Weg. Letzte freie Abfahrt ist Erkner. Und auf der A24 in Richtung Berlin staute sich wegen Bergungsarbeiten zwischen Neuruppin Süd und Fehrbellin 20 Minuten plus. Auf der B2 Richtung Berlin gab es einen Unfall zwischen Dreieck Barnim und Lindenberg. Der Verkehr stockt dort. In weiten Teilen Berlins entspannt sich die Lage gerade. Auf dem Stadtring staute sich noch nach beendeten Abschlepparbeiten in Richtung Wedding ab Detmolder Straße etwa 20 Minuten plus. Volle Straßen haben wir auch noch auf den Umfahrungen des Stadtrings. Zur S-Bahn bei der S2 und 25 gibt es Verspätungen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Anke Arndt. Guten Abend. In den Niederlanden soll es nach dem Bruch der Regierungskoalition Neuwahlen geben. Das hat Ministerpräsident Schoof angekündigt. Zuvor hatte der Rechtspopulist Wilders bekannt gegeben, dass seine Freiheitspartei die Viererkoalition verlässt. Grund ist ein Streit um die Asylpolitik. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor einem knappen Jahr die Regierungsgeschäfte übernommen. Bundeskanzler Merz hält daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich, sagte Merz. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagiert damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor bekannt gegeben, einen Sprengstoffanschlag auf die Brücke verübt zu haben. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Und zum anderen Angriffe mit einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet.
In Cottbus ist heute eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Sperrkreis rund um den Hauptbahnhof wurde am frühen Nachmittag aufgehoben. Aus Cottbus Aline Anders Lepsch.
Ab diesem Moment konnten die 1800 evakuierten Menschen dann auch wieder in ihre Wohnungen und an ihre Arbeitsplätze. Die Straßen rings um den Cottbusser Bahnhof wurden wieder freigegeben und auch die Busse und Straßenbahnen.